Wie gehen wir mit Konflikten um? Wir sind ja in der Themenreihe Ehe und Familie. Und das Thema für diesen Gottesdienst lautet Josef und seine Brüder Gott begegnen auf dem Weg der Versöhnung. Der Text, den ich für diese Predigt ausgesucht habe, steht ganz am Ende einer sehr langen Geschichte. Die Hauptpersonen dieser spannenden Erzählung sind 12 Brüder, die als Viehhirten in einem fremden Land leben und auch arbeiten. Und was braucht eine Geschichte, um eine richtige Geschichte zu sein? Einen Konflikt. Und Konflikte gibt es in dieser großen Familie allzuhauf. Da ist Neid, Streit, Eifersucht bis zum Hass, ist alles da, ist alles vorprogrammiert. Wir lesen uns den Predigttext aus 1. Mose 50 von Vers 15 bis 21. Zu diesem Zeitpunkt ist der Vater Jakob gestorben und wir lesen die Verse ab 15. Die Brüder Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Es gibt Momente im Leben, wo uns die eigene, sehr persönliche Geschichte einholt. Was früher geschehen ist, wird unerwartet sehr präsent. Dort, wo eine Familiengeschichte schwierig ist, kann das sehr schmerzhaft sein. Die alten Kränkungen tun weh und sie kommen erneut ans Tageslicht. Doch wie sollen wir damit umgehen, mit diesen Kränkungen und Verletzungen? Und aus der Geschichte von Josef können wir sehen, wie nach Konflikten wieder Versöhnung möglich ist. Und 3 große Themen aus dieser Geschichte will ich mit euch heute Morgen beleuchten. Es geht einmal um die Schuld, dann geht es um Vergebung und schließlich um Versöhnung. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, ich habe ihn überschrieben, mit die Schwere der Schuld. Wer ist schuld? Diese Frage stellt sich doch bei uns immer. In einem Konflikt ist das die erste Frage. Wer ist schuld? Meistens zeigen wir dann mit dem Finger auf die anderen. Wer ist in unserer Geschichte schuld? Jakob, weil er seine Kinder ungerecht behandelt hat? Ist er verantwortlich für die Tat seiner Söhne? Ist Josef vielleicht selber schuld, weil er diese Sonderstellung seines Vaters ausgenutzt hat? Oder doch allein die Brüder, die sich an ihrem Bruder vergriffen haben und ihren Vater auch angelogen haben? Jeder könnte mit dem Finger jeweils auf den anderen zeigen. Jeder ist irgendwie mitbeteiligt. Der eine mehr natürlich, der andere weniger. Und doch müssen wir sagen, dass allein die Brüder die Verantwortung für die Zuspitzung dieses Konflikts tragen. Allein die Brüder sind verantwortlich dafür, dass ihr Sohn, der Sohn Jakobs, also Josef, ihr Bruder, angegriffen wurde und auch, dass sie ihn dann verkauft haben. Sie sind eindeutig zu weit gegangen. Nichts rechtfertigt die schwere Schuld, die sie begangen haben. Konflikte, die aus dieser Gemengelage entstehen, von Konkurrenz, Neid, Eifersucht, Provokation, Bevorzugung, unerfüllte Liebe und Hass, die gab es nicht nur damals, sondern die gibt es heute genauso. Diese Konflikte bestehen in unzähligen Familien zwischen Nachbarn, zwischen Freunden und Arbeitskollegen. Neulich hat mich ein Bekannter darauf angesprochen, auch gesagt: Ich will mit meinen Geschwistern nichts mehr zu tun haben, hat er zu mir gesagt. Es ging dabei um einen Erbschaftsstreit und die Geschwister haben sich so verstritten, dass die Beziehungen zerbrochen sind. Wir alle sind in die ein oder andere Schuldgeschichte verstrickt. Bei Josef könnte man meinen, der Bruderhass war in seiner Sippe schon Tradition. Sein Onkel Esau war so erzürnt, dass er seinen Bruder Jakob ebenfalls umbringen wollte. Und jetzt riss der Hass gegen Josef seine Brüder zu Mordabsichten hin. Sie ließen es dann aber beim Verkauf nach Ägypten bewenden. Die Brüder wollten den Konflikt auf ihre Art lösen. Jetzt sind sie Josef endlich los, nach Ägypten verkauft. Ist der Konflikt dadurch auch gelöst? Keineswegs. Alle Beteiligten gehen als Verletzte und Verlierer aus dieser Katastrophe hervor. Wir neigen dazu, die Schuld von uns zu wälzen. Die Schuld tragen die anderen. Oder noch eleganter gesagt, das sind die ungünstigen Rahmenbedingungen. Die sind schuld. Doch die Bibel zeigt ganz klar die Ursache für Konflikte, nämlich im sündigen Herzen des Menschen. Da sitzt das eigentliche Problem. Jesus sagt deutlich, dass die Sünde nicht von außen, also nicht durch Umstände in den Menschen hineinkommt, sondern in einem jeden Menschen im Herzen sitzt. Das böse Herz des Menschen ist das Problem. Die Wurzel der Übeltat an Jesu waren sündige Herzen, die von Neid und Hass zerfressen waren. Und Paulus sagt, wir sind alle Sünder. Wir sind alle fähig, die schmutzigsten Sünden zu tun, die man sich nur vorstellen kann. Jeder hat das Potenzial dazu. Jeder Mensch hat Schuld auf sich geladen. Und nicht nur die eigene, oft tragen wir auch die Schuld der anderen auch noch mit uns herum. Und Psychologen sagen, das größte Problem der Menschen ist die Schuld. Die eigene Schuld, aber auch die Schuld der anderen. Wohin nur mit der Schuld? Studien zeigen, dass etwa ein Viertel aller Patienten in Allgemeinarztpraxen wegen seelischer Probleme dort sind, die sich dann körperlich äußern. Körper und Seele gehören zusammen. Und wenn die Seele krank ist, dann wird auch der Körper krank. Die Brüder müssen diese traurige Realität am eigenen Leib erfahren. Schuldzuweisungen helfen da nicht weiter. Aber auch das Eingeständnis eigener Schuld macht ihre Schuld deshalb auch nicht ungeschehen. Es ist, wie es ist. Sie können die Geschichte nicht rückgängig machen. Die Schuld wiegt schwer. Das ist auch eine zentrale Aussage der Bibel. Die Schuld, sie wiegt. Die Schuld ist nicht wegzupusten durch Beschwichtigungen. Schuld hat wirklich schweres Gewicht. Darum musste Gott auf diese Welt kommen. Darum musste Jesus sich kreuzigen lassen. Weil das eben ein ernstes Thema ist. Weil es ein Thema ist, das sich nicht von alleine auflöst. Schuld und Kränkungen brauchen eine Auflösung. Was sind Kränkungen? Warum fühlen wir uns manchmal gekränkt? Kränkung heißt ja nichts anderes, als dass bei mir ein ungutes Gefühl ausgelöst wird durch die Handlung eines anderen. Bei einer Kränkung geht es immer darum, dass mir etwas weggenommen wird, wovon ich überzeugt war, dass es zu mir gehört. Kränkungen können in verschiedenen Bereichen stattfinden, wie Ehre oder auch Besitz. Josef wurde alles weggenommen, was er hatte. Sein Kleid, seine Freiheit, seine Familie, seine Heimat, seine Gesundheit und so weiter. Und auch natürlich seine Ehre. Er wurde als Sklave verkauft. Er war ein Niemand. Also Josef hätte allen Grund gehabt, sich gekränkt zu fühlen. Das ist ein viel zu schwaches Wort dafür. Wir alle empfinden manche Bereiche als absolut zu uns gehörig, also dass sie uns gehören, was uns aber oft nicht bewusst ist. Und wenn dann andere das nicht achten, dann können wir leicht verletzt werden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mein erstes Praktikum in einer Firma absolviert habe, da war man relativ anspruchslos. Da ist einer gekommen und hat gesagt, ach, sieh mal, da ist doch ein Tisch frei und da steht auch schon ein Rechner, der wird von niemand benutzt, da kannst du arbeiten. Das war nicht gerade ein Platz irgendwo im Gang, aber es war auch nicht das schönste Büro. Aber man war zufrieden. Irgendwann später, nach vielen Jahren, hat man vielleicht sogar sein eigenes Büro. Und wenn jetzt der Chef kommt und sagt, du musst dein Büro mit anderen Kollegen teilen, dann ist man schwer gekränkt, auch in der Ehre. Das liegt, und manche Menschen werden dabei so schwer krank, auch körperlich krank. Das liegt in uns Menschen, dass wir bemüht sind, unseren inneren und auch äußeren Besitzstand immer weiter zu vergrößern. Und alles, was da eingreift oder beschnitten wird, erleben wir als Kränkung. Und das ist ja bei uns hier im Gottesdienst auch nicht anders. Bei uns im Familienleben. Ja, also wie fühlen wir uns, wenn jemand sich auf meinen angestammten Platz hier setzt? Dem einen mag es vielleicht egal sein, der andere fühlt sich gekränkt. Wie kann das sein? Der setzt sich auf meinen Platz. Der hat mir was weggenommen, was mir gehört. Sagen wir zwar nicht, aber das ist, denken wir so oder zumindest unbewusst bei uns so. Wir sehen, Verletzungen sind immer subjektiv. Es gibt keinen Grad, wie stark jemand bei einer bestimmten Kränkung verletzt sein soll. Es kann sein, dass ein und dieselbe Handlung, es muss jetzt nicht unbedingt dieser Sitzplatz hier im Gottesdienst sein, aber bei einer und derselben Handlung, der eine das lächelnd wegsteckt und beim anderen das ein Lebenstrauma auslöst. Es geht also nicht so sehr darum, was äußerlich passiert, sondern was im Innern ausgelöst wird. Doch wie sollen wir mit all diesen Kränkungen umgehen? Was können wir tun, damit das Thema ist ja Ehe und Familie, damit die harmonische Beziehung in der Familie nicht gestört wird. Und ich bin so froh, dass die Geschichte von Josef und seinen Brüdern nicht nur eine Schuldgeschichte ist, sondern auch eine Versöhnungsgeschichte ist. Und so kommen wir dann auch zu unserem zweiten Punkt, die Kunst des Vergebens. Wir Christen leben aus der Vergebung. Doch Gott möchte, dass wir nicht nur aus der Vergebung leben, sondern dass wir selber auch Vergebung praktizieren. Aus einer Umfrage zum Thema, warum ist Vergeben so schwer, gab es folgende Antworten. Eine Antwort, unser Verhältnis ist so gestört, ich kann nicht vergeben. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Jemand anders, wenn ich vergebe, habe ich Angst, dem anderen wehrlos ausgeliefert zu sein. Vielleicht verletzt er mich wieder. Und ein dritter, ich will ihr wehtun für alles, was sie mir angetan hat. Rache ist ein Bestreben, das uns Menschen umtreibt, das große Energie freisetzen kann bei uns. Der Wunsch ist, dem anderen heimzuzahlen. Doch es gibt eine Alternative zur Rache. Und diese Alternative zeigt uns Josef auf, nämlich Vergebung. Vergebung ist nicht so sehr ein Gefühl, sondern vor allem eine Frage des Willens. Etwas, wofür oder wogegen ich mich entscheiden kann. Wie kann also Vergebung im Alltag gelingen? Ich möchte hierzu einige Hilfestellungen geben. Zunächst kann ich versuchen, den anderen, der mich gekränkt hat, zu verstehen. Paulus sagt und schreibt über die Liebe. Die Liebe, sie glaubt alles. Die Liebe, sie hofft alles. Das heißt, ich unterstelle dem anderen keine böse Absichten. Egal was er tut, ich unterstelle ihm keine böse Absichten. Doch wie stark ich durch eine Handlung verletzt werde, hängt entscheidend davon ab, ob ich diese Handlung verstehen kann oder diese für reine Bosheit halte. Gestern hatten wir diesen wunderbaren Weihnachtsmarkt und man glaubt es nicht, allerlei Leute auf diesem Weihnachtsmarkt inzwischen. Und nehmen wir mal an, nur mal angenommen, hypothetisch, nicht, dass es so war, aber nehmen wir mal an, ich treffe am Stand einen Bekannten, bekomme aber eine unfreundliche Antwort zurück. Da bin ich natürlich zuerst einmal erschrocken oder verletzt, hätte ich so nicht erwartet. Wenn ich dann davon ausgehe, dass der Bekannte ein grundböser Mensch ist und er mir so geantwortet hat, weil er Menschen verachtet, dann ist es anders, als wenn ich versuche zu verstehen, was der Grund für sein Verhalten war. Und bei einer Gelegenheit frage ich ihn dann vielleicht, sag mal, was war das denn eben? Und mal angenommen, der Bekannte sagt mir, du, ich war gerade so im Stress. Das Fleisch ist ausgegangen und als ich frisches Fleisch geholt habe, ist das alte mir angebrannt und meine Frau hat mich gebeten, auf die Kinder aufzupassen. Die sind mir davongerannt und dann kommst du und fragst, ich habe dich gesucht, wo bist du gewesen? Ich war so im Ärger, ich konnte nicht mehr. Wenn er mir das so erklärt, dann verstehe ich, warum er mich so angefahren hat. Sobald ich verstehen kann, was passiert ist, fühle ich mich anschließend natürlich deutlich besser. Aber auch da bleibt die Frage, will ich jetzt vergeben oder nicht? Also es bleibt auch nach dem Verstehen ein kleiner Rest zurück, wo ich mich entscheiden muss, soll es jetzt gut sein oder will ich auf mein Recht bestehen? Aber wenn ich mir einen Ruck gebe und vergebe, dann kann die Beziehung auch wieder herzlich werden. Oft machen wir uns das Vergeben aber auch selber schwer. Manchmal sind wir aus moralischer Überzeugung geneigt, ohne ein klärendes Gespräch sofort und alles zu vergeben. Und nicht selten gibt es dann auch diesen Gruppendruck, jetzt solltest du aber endlich vergeben, was ja auch gut ist und auch richtig ist, dass wir vergeben sollen. Aber manchmal überschätzen wir uns dabei. Denn nach einiger Zeit merken wir, dass ich doch noch einiges gerne klären würde, weil ich noch mich immer darüber ärgere und keinen Frieden habe. Aber weil ich ja schon vergeben habe, ist die Sache ja offiziell vom Tisch. Es gibt so viele Geschichten, wo aufgrund zu voreiliger oder wie soll ich sagen, zu formeller Vergebung die Beziehung erstarrt und versteinert ist. Die Beziehungen sind blockiert und ohne Bewegung. Man hegt noch immer Vorbehalte gegenüber dem anderen. Man hat sich überschätzt einfach. Man hat nicht von Herzen vergeben, man hat formell vergeben. Aber Jesus möchte, dass wir von Herzen vergeben. Auf der anderen Seite soll ich meinen Geschwistern es auch leicht machen, mir zu vergeben, wenn ich mich an ihnen verschuldigt habe. Zum einen, wir können das machen, indem wir unsere Schuld eingestehen und den anderen um Vergebung bitten. Das haben ja auch die Brüder von Josef gemacht, auch wenn Josef ihnen wahrscheinlich schon viel früher vergeben hat. Und zum anderen, die Brüder wollten ihre Schuld irgendwie wieder gut machen. Sie sagen, wir wollen deine Knechte sein, wir wollen dir dienen. Das hat Josef natürlich nicht angenommen. Aber was soll diese Wiedergutmachung bewirken? Nun, sie hilft, dass mein Bruder oder meine Schwester mir leichter vergeben kann. Dann wiegt die Last nicht mehr so schwer und wir können leichter vergeben. Wenn ich jemand betrogen habe um 100 Euro oder gestohlen habe, dann sollte ich dieses Geld zurückgeben. Dann lässt sich es leichter vergeben. Wir Christen sollten nicht denken, wir können es uns leisten, den Schaden nicht wieder gut machen zu müssen. Nach dem Motto, er ist ja Christ, er muss sowieso vergeben. Wir finden sogar in der Bibel eine Geschichte zu Wiedergutmachung. Als Paulus mit Silas in Philippi waren, sind sie ausgepeitscht und in den Kerker geworfen worden. Wurden dann aber durch ein Wunder wieder befreit. Am nächsten Tag bemerken die Stadtobersten, oh, diese Menschen, das waren ja römische Bürger, wir dürften sie unter keinen Umständen ins Gefängnis werfen. Also ohne einen Prozess, ohne einen Gerichtsprozess und schon gar nicht auspeitschen. Das war ein Bruch des römischen Bürgerrechts. Und er wog schwer. Die wären mit Sicherheit ihre Ämter losgeworden und würden dann noch bestraft worden. Sie schicken also irgendwelche Amtsdiener ins Gefängnis und geben die Anweisung, die sollen Paulus und Silas sofort freilassen und ziehen lassen. Nun, also Paulus hat in seinem Leben mehr für Jesus gelitten als irgendjemand von uns hier in diesem Raum. Wie oft er ausgepeitscht, beleidigt wurde, sogar einmal gesteinigt wurde. Er war bereit, ganz viel für seinen Herrn zu leiden. Aber in diesem Fall, wo er völlig im Recht war und auch wusste, das ist einklagbar. Ja, und die Stadträte, sie tanzten an. Sie wussten ganz genau, wie ihr Job auf der Kippe stand. Sie tanzten an und entschuldigten sich höflichst. Und danach ging es Paulus auch schon viel besser. Er hat sich dann noch Zeit gelassen mit den Christen, hat sich verabschiedet und ist dann gegangen. Wir dürfen das hier nicht falsch verstehen. Mir geht es nicht darum, dass wir in Rechthaberei verfallen oder Meinungsstreitigkeiten. Darum geht es nicht. Es geht einzig und allein darum, dass wir uns leichter gegenseitig vergeben können. Und ich mache meinem Gegenüber das Vergeben leichter, wenn ich den Schaden, den ich verursacht habe, so gut es eben geht, wieder gut mache, damit er nicht wochenlang noch drüber grübelt und sich ärgert und keinen Frieden findet. Ein ganz banales Beispiel, wirklich banales Beispiel. Als wir noch Kinder waren, passierte es manchmal, dass ein Geschwister den Nachtisch eines anderen aufgegessen hat. Natürlich ist man dann gekränkt. Als Kind viel mehr als jetzt. Jetzt vielleicht auch noch, aber als Kind noch viel mehr. Irgendwann meldete sich der Schuldige und sagt, oh, ich dachte, der Nachtisch gehört niemand. Wusste ich jetzt nicht, ja? Nun, hilft trotzdem nicht weiter, man war trotzdem irgendwie sauer. Nun, und dann wäre es doch hilfreich, wenn der Schuldige sagt, du, beim nächsten Mal bekommst du meinen Nachtisch. Ich muss zwar noch immer vergeben, aber das fällt mir dann doch schon viel leichter zu vergeben. Bei alltäglichen Kränkungen, die nicht allzu sehr ausfallen, ist das Verstehen eine große Hilfe auf dem Weg zum Vergeben. Ebenfalls sehr hilfreich ist das Relativieren oder die Relativierung. Was heißt das? Ich vergleiche das Unrecht, das mir geschehen ist, mit Unrecht, das von mir ausgegangen ist. Übrigens ein biblisches Prinzip. Ein Beispiel. Ich ärgere mich, weil ich eine Sitzung, die ich leiten muss, nicht beginnen kann, weil die Person, die die wichtigsten Informationen hat, nicht da ist oder zu spät kommt. Und das schon zum wiederholten Mal. Und das ist natürlich ärgerlich. Also dann, wenn ich selber immer pünktlich bin, dann fällt es mir besonders schwer zu vergeben und diesen Menschen zu verstehen. Da ist der Abstand zwischen ihm und mir besonders groß und ich bin besonders gekränkt darüber. Wenn mir aber so etwas selbst schon mal passiert ist, ja, bei einer wichtigen Tagung, hatte der Zug Verspätungen, dann stand ich noch im Stau und dann bin ich natürlich froh, wenn der Moderator dieser Tagung das irgendwie so hin arrangiert hat, dass es gar nicht aufgefallen ist, dass ich zu spät gekommen bin. Und wenn mir dann einfällt, dass der Kollege neulich zu der Sitzung 15 Minuten zu spät gekommen ist, dann werde ich das auch leichter vergeben können. Dann bekomme ich einen Blick dafür, dass Menschen nun mal fehlerhaft sind und fehlbar sind und ich auch, ich sage mal auf gut Schwäbisch, Dreck am Stecken habe. Der Weg zum Relativieren geht darüber, dass ich ein Verständnis dafür habe, ich selbst mache auch Fehler. Aber auf diese Erkenntnis muss man ja erstmal kommen. Und das ist gar nicht so einfach. Denn ein Hindernis zum Vergeben ist die Selbstgerechtigkeit. Das ist das Problem an der Relativierung, die uns gar nicht so leicht fällt, weil wir oft blind sind für unsere eigenen Fehler. Doch die Sache mit der Relativierung ist in der Bibel tief verankert. Weil Gott unsere gesamte Schuld vergeben hat, sollte das Auswirkungen auf unseren Umgang mit der Schuld der anderen haben. Wir leben in der Überzeugung, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist. Und es ist nicht deshalb alles in Ordnung, weil ich so ein toller Kerl bin, sondern weil Jesus meine Schuld auf sich genommen hat. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Das alles schenkt mir Gott. Er garantiert mir sozusagen die Vergebung. Und das ist natürlich ein Riesenberg an Schuld, der mir vergeben wird. Und Jesus empfiehlt uns jetzt, diesen Riesenberg zu benutzen, um das Unrecht ins Gleichgewicht zu bringen, das uns angetan wurde. Und dann sagt Jesus, vergebt einander, wie auch ich euch vergeben habe. Jesus erzählt seinen Jüngern hierzu eine lebhafte Geschichte vom Verwalter. Ein Verwalter, dem eine große Schuld erlassen wurde, der sich aber einem untergeordneten Mitarbeiter unheimlich kleinlich gibt und ihn dann ins Gefängnis wirft. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um auf die große Lebensschuld eines jeden einzelnen Menschen hinzuzielen und darauf hinzuweisen. Wenn wir diese Geschichte so lesen, dann können wir nur mit dem Kopf schütteln. Wie kann man nur so blind sein, sich eine riesen Schuld, einen Millionenbetrag vergeben zu lassen und dann wegen 100 Euro sich da so kleinlich zu geben? Das können wir oft nicht verstehen. Aber so stellen wir uns oft an. Das Thema für den heutigen Gottesdienst ist ja Gott begegnen auf dem Weg der Versöhnung. Erst in der Begegnung mit Gott wird mir klar, kein Mensch kann an mir so sündigen, dass seine Schuld größer ist als die, die Gott mir vergeben hat. Deshalb sollte ich nicht kleinlich sein und auch vergeben. Liebe Gottesdienstbesucher, zu vergeben ist keine freie Entscheidung, die ich tun kann, wenn ich mich danach fühle. Der Ton in diesem Gleichnis ist noch viel deutlicher. Vergebung ist eine Anordnung Gottes. Doch wenn du jetzt sagst, also dir kann ich trotzdem nicht vergeben, dann sagst du damit, ich bin besser als du. Denn ich habe die Vergebung verdient, du nicht. Wer nicht vergibt, tritt in die Falle des Satans. Das können wir auch im 2. Korintherbrief nachlesen. Wer nicht vergibt oder vergeben will, der lebt in ein Leben in Gefangenschaft. Und es ist eine Tatsache, die bitteren und enttäuschten Menschen sind nicht diejenigen Menschen, denen nicht vergeben wurde, sondern die, die nicht vergeben wollen. Das sind oft die enttäuschten und bitteren Menschen. Wer nicht vergibt, der wird bitter, verfällt in ständiges Selbstmitleid und negativer Kritik. Wenn uns jemand um Vergebung bittet, dann sind wir verpflichtet, auch zu vergeben. Jesus will, dass wir einander vergeben, wie er uns vergeben hat. Und zwar von Herzen. In gesunden Beziehungen reichen eigentlich diese zwei Wege vollkommen aus, um zu vergeben. Wenn wir diese zwei Wege nutzen, werden wir gut miteinander leben und auskommen können. Aber es gibt manchmal so tiefe Verletzungen, dass auf dem Weg des Verstehens, vielleicht auch des Relativierens, schwierig eine Lösung zu erzielen ist. Ob es nun schlimme Traumatisierungen aus der Kindheit sind oder Menschen, die großes Unrecht in Krieg und Verfolgung erlebt haben, bei solchen Menschen, da bleibt ja einem das Wort im Hals stecken, zu sagen, ja, versuch mal jetzt deinen Peiniger zu verstehen. Das kriegen wir nicht über die Lippen. Die Schuld an sich wiegt ja schon schwer, doch die Folgen sind noch viel schwerer und quälender. Die kränkende Situation mag längst vergangen sein, wirkt aber in den Seelen des Betroffenen noch lange nach. Da, wo Menschen von schwerer Verletzung erwischt wurden, ist es nicht die Verletzung an sich, die den schlimmsten Schaden verursacht. Ein viel schlimmerer Schaden ist der sich anschließend in der Seele abspielt. Dass ich als Betroffener immer wieder darüber nachdenke, was mir da angetan worden ist. Immer wieder Bilder hochkommen von der schlimmen, kränkenden Situation. Man überlegt, wie hätte ich mich besser verhalten können, wie hätte ich mich besser wehren können, was würde ich tun, wenn der Täter in meine Gewalt käme. Also Rachegedanken kommen auf und selbst beim besterzogenen Menschen kommen diese Rachegedanken auf. Immer wieder kommen sie hoch, verbunden mit Grübelei, oft stundenlang zu Hause oder auf langen Autofahrten. Sie bereiten schlaflose Nächte. Immer wieder rutschen sie in unsere Gedanken rein. Oft nach Jahren noch. Immer wieder. Viele bleiben in den Rachefantasien und kreisen darin immer wieder herum und kommen da nicht raus. Doch es wird deshalb nicht besser. Im Gegenteil, es wird eigentlich nur noch schlechter. Das ist eine schwere Dauerbelastung. Und jedem Menschen ist zu wünschen, dass er da wieder rauskommt. Doch wie kommt man da wieder raus? Wie ist Josef da wieder rausgekommen? Er hat ja auch Furchtbares durchgemacht, unfassbar großes Unrecht durch seine Brüder erfahren. Und doch konnte er seinen Brüdern vergeben. Wie hat Josef das geschafft? Josef schaffte es, indem er fest davon überzeugt war, dass Gott in seiner Weisheit und Macht über allem steht, auch über ihm. Josef sagt, stehe ich denn an Gottes Stelle? Josef will sagen, habe ich denn das Recht, euch zu verurteilen? Nein, Gott ist Richter. Nun, was tut Josef hier? Josef delegiert diesen Fall an Gott. Das kann man so sehen wie bei einem Rechtsstreit. Wenn ein Rechtsstreit mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr zu lösen ist, dann wird er an eine höhere Instanz delegiert, an das Gericht. Und genauso funktioniert das letztlich auch bei Gott. Wir können ihm unsere ungelösten Schuldfragen übergeben, damit er darüber recht spricht. In Römer 12 gibt es eine Stelle, da heißt es: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das klingt zunächst mal sehr hart, aber das ist eine Möglichkeit für ein Opfer, seine schwere Verletzungen loszuwerden. Denn das bedeutet zunächst einmal, die Schuld wird in fachkundige Hände übergeben, nämlich vor Gericht. Das Problem dabei ist, man muss es auch wirklich wollen. Man muss es wirklich wollen. Denn wir Menschen haben zunächst immer das Gefühl, das ist etwas, womit ich mich beschäftigen muss, was ich klären muss, diese Schuldfragen und Kränkungen und Verletzungen. Dieses Gefühl haben wir. Und dabei denken wir auch oft, um wie viel höher wir sind als der Täter, moralisch wir höher stehen, wir hätten sowas nie getan, wie viel bessere Menschen wir sind. Das tun wir, damit wir uns wieder besser fühlen. Doch ich muss diese Gedanken satt haben. Muss tief verstanden haben. Es kommt letztendlich nichts Gutes dabei heraus. Und oft bin ich erst dann bereit, mein Problem an Gott weiter zu delegieren, wenn ich gemerkt habe, ich komme hier alleine nicht mehr weiter. Ich will diese Last und diese Grübelei nicht mehr haben. Ich lege diese Akte auf Gottes Schreibtisch. Ich vertraue darauf, dass seine Gerechtigkeit und seine Übersicht besser und größer ist als meine. Gott soll sich darum kümmern. Natürlich ist die Versuchung groß, doch noch einen Blick in diese Akte zu werfen, um zu sehen, ob Gott wirklich auch dran weiterarbeitet. Die Grübelei und die schlechten Gefühle, sie bestehen manchmal weiter fort. Doch Vergeben braucht eben Zeit. Und bei einer tiefen Verletzung sollen wir den anderen die Zeit zugestehen und diese Zeit sollen wir auch uns selbst zugestehen. Diese negativen Gefühle, diese Grübeleien, die gehen nicht von heute auf morgen weg, wenn wir es an Gott delegieren. Aber wir sollen das bei Gott lassen, in Gottes Händen. Delegation bedeutet aber auch, die Sache ist aus meiner Hand. Ist nicht mehr in meiner Hand. Das heißt, ich soll mich nicht mehr einmischen, wie Gott darüber zu urteilen hat. Das ist dann allein seine Sache. Und wie er Gerechtigkeit sprechen wird, geht mich nichts mehr an. Aber er wird Gerechtigkeit sprechen. Kommen wir zum letzten, dritten Punkt, der Weg der Versöhnung. Ich will ihn etwas kürzer halten. Was ist Versöhnung? Versöhnung ist mehr als Vergebung. Das sehen wir sehr schön bei Josef und seinen Brüdern. Versöhnung heißt, ein kaputtes Verhältnis, eine gestörte Beziehung kommt wieder in Ordnung. Aus Feinden werden Freunde, aus Rivalen werden wieder Brüder. Versöhnung setzt Vergebung voraus. Eine heile Beziehung kann es nur dann geben, wenn man nicht dauernd Schuld aufrechnet. Josefs Brüder zeigen Reue und damit ist Versöhnung möglich. Josefs Herz ist nicht hart geworden durch all diese Jahre. Ich habe mich gefragt an dieser Stelle, wie wäre das bei uns, wenn wir all das durchleben müssten, was Josef erlebt hat, wie würde unser Herz sich verändern? Würden wir verbittert sein, hart sein? Bei Josef nicht, im Gegenteil. Die Schule Gottes hat sein Herz weich werden lassen. Als seine Brüder vor ihm niederfielen, hat er nicht hämisches Grinsen. Nein, sondern Tränen der Rührung rollten über sein Gesicht. Der Grund, warum Josef diesen inneren Frieden haben konnte, liegt noch tiefer. Josef sieht Gott über seiner persönlichen Geschichte stehen. Josef sagt: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Euer Plan war mir Böses anzutun, aber viel wichtiger als euer Plan ist Gottes Plan. Und der Plan Gottes hat sich in meinem Leben durchgesetzt. Liebe Zuhörer, glücklich ist der Mensch, der mit diesem Vertrauen und auch mit dieser Dankbarkeit Gottes Wirken im eigenen Leben erkennt. Glücklich ist dieser Mensch zu schätzen. Und das ist, was ich auch und wir uns persönlich für unser Leben wünschen, dass wir mit dieser Dankbarkeit und auch mit diesem Vertrauen Gottes Wirken in unserem Leben sehen. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Liebe Zuhörer, wir kommen so langsam zum Schluss und wir sind eingeladen, diesen Satz für uns persönlich in Anspruch zu nehmen. Dieser Satz hat sich nämlich an der entscheidenden Stelle in der Menschheitsgeschichte bewahrheitet, nämlich im Schicksal Jesu. Die Menschen wollten ihm Böses, wollten ihn loswerden und töten. Aber aus seinem Tod, aus seinem Kreuz ist Gutes geworden, ist Heil geworden, ist ein großes Pluszeichen geworden. Nimm Jesus in dein Herz auf, bekenne ihm deine Schuld und er wird dich reinigen von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Er wird dich zu deinem Kind machen. Du bist eingeladen, diese Vergebung heute anzunehmen. Und wir, die wir diese Vergebung bereits erfahren haben, sollen mit der Schuld anderer so umgehen, wie Gott mit dieser Schuld umgeht, nämlich vergeben. Liebe Gottesdienstbesucher, wir feiern heute den zweiten Advent und läuten damit auch die Weihnachtszeit ein. Das wäre doch der beste Zeitpunkt, um alte Schulden, Kränkungen und Verletzungen abzuladen und befreit in diese Zeit zu gehen. Um kranke Beziehungen wieder genesen zu lassen, damit sie wieder herzlich werden. Ich wünsche mir, dass wir das Glück und auch die Freude eigener Vergebung bei Gott neu entdecken und dann genauso mit dieser Einstellung auch die Schuld der anderen vergeben können, von Herzen vergeben können. Gott segne uns darin. Amen.